Es gibt verschiedene Möglichkeiten, über das Sakrale zu reden. Eine Möglichkeit habe ich einmal praktiziert. Und das war aber lange her. Und ich habe das Gefühl, dass niemand von den Anwesenden bei meinem Seminar über den symbolischen Tausch anwesend war. War jemand? Nee, glaube nicht. Und so möchte ich das ein bisschen in einer anderen Form wiederholen, das war wirklich lange her. Weil es mir nach wie vor zu sein scheint, der beste Weg zu sein, das Sakrale zu diskutieren, die Problematik des Sakrales zu diskutieren, wenn man Diskurse des 20. Jahrhunderts also in Betracht zieht. Darüber hinaus hat diese Art Diskurs eine Aktualität, die die anderen vielleicht nicht haben in dem Ausmaß. Und nicht zufällig, weil es handelt sich um einen Versuch, das Sakrale ökonomisch zu denken. Ja, und ich denke, das ist ja, das passt eigentlich in unsere Zeit, in das Denken des 20. Jahrhunderts. Ich skizziere diesen Weg und die Bücher, die dazu gehören, die Traditionen, die dazu gehören, die Lektüre, die da zum Thema gut passt. Und dann werden wir darüber reden, wie wir dann das Seminar praktisch organisieren. Und eben das Zentrale, wenn wir über das Sakrale reden, das Zentrale ist die Trennung zwischen Sakralem und Profanem. Das ist das sozusagen vielleicht der große Unterschied zwischen Denkern, die sich mit der Sakralität und Sakralen beschäftigt haben und denen, die es nicht getan haben. Die es nicht getan haben, haben eben immer bei einem monistischen Einsatz begonnen. Als Beispiel, zunächst einmal gab es ja kein Leben, dann viele, viele Mikroben. Und dann hat sich alles differenziert, ausdifferenziert. Das ist die Idee der Ausdifferenzierung, die so populär geworden ist mit der Systemtheorie und so weiter und so fort. So dass man sozusagen bei einem Urknall beginnt, das heißt, man beginnt bei einer Ununterscheidbarkeit, bei einer Homogenität. Und da diese Homogenität beginnt sich zu differenzieren. Und zwar je weiter historisch, desto mehr. Das ist eine vorherrschende Denkweise und auch Marxismus, ja, ist ein gutes Beispiel. Irgendwann gab es ja eine klassenlose Gesellschaft, alle waren gleich, das beginnt schon bei Rousseau. Und dann irgendwann entstand das private Eigentum, die Gesellschaft begann sich zu auszudifferenzieren. Klassen entstanden, die Gesellschaft hat sich entzweit. Ja? Das ist vorherrschende Linie. Was das Denken des Sakralen traditionell unterscheidet, ist, dass dieses Denken dualistisch ist von Anfang an. Das heißt, am Ursprung ist die Differenz. Am Ursprung ist ein Unterschied und eine Spannung zwischen zwei Sphären, der Sphäre des Sakralen, der Sphäre des Profanen. Das bedeutet, dass es niemals mit der Einheit beginnt, es ist niemals mit Undifferenziertheit beginnt, sondern es beginnt immer mit einer Opposition, mit einer scharfen Trennung. Am Anfang war die Trennung. Und zwar am Anfang war die Trennung zwischen zwei Räumen, sakrale Räume und profane Räume, und Zeiten, sakrale Zeiten und profane Zeiten. Gut, wenn man aus einer relativ aufgeklärten und weit gegangenen säkulären Perspektive auf diese ganze Diskussion zurückblickt, was am Ende des 19. Jahrhunderts, am Anfang des 20. Jahrhunderts auch passiert ist. Das ist die Zeit, wo diese Diskurs seinen Anfang nimmt. Dann, wenn man sich fragt, zunächst einmal, was man im Profanen tut, ja, dann sagt man, man arbeitet und treibt Handel. Ja, das heißt, das Profane wird generell wirtschaftlich definiert. Ja, es ist Arbeitswelt, eine Welt, in der ich habe gestern darüber gesprochen, Selbsterhaltungstrieb der wichtige Trieb ist, in der der Mensch arbeitet und handelt, um zu überleben. Und auch Kinder zu bekommen und so weiter, das heißt, die Menschheit weiter existieren zu lassen. Das ist das Profane. Das Profane ist also orientiert an das Gewinnstreben. Und so kann man sagen, dass die Welt des Profanen tendenziell zu so etwas wie eine perfekte bürgerliche Gesellschaft führt. Ja? Und am 19. Jahrhundert die verbreiteste gesellschaftliche Analyse des Jetzt-Zustands, des gesellschaftlichen Jetzt-Zustandes in der Zeit, und diese Analyse bleibt bis heute unangefochten, ja, das in dem Sinne gibt es ja kein Fortschritt oder keine grundsätzliche Veränderung. Man kann sagen, dass wir in einer Gesellschaft leben, die durch und durch säkulär ist, das heißt durch und durch gewinnstrebend, von den Kräften der Wirtschaft bestimmt. Das heißt, in einer Gesellschaft, wo sozusagen Gesellschaftsmitglied positioniert wird, wahrgenommen, interpretiert wird, von Anfang an als Akteur oder Agent des ökonomischen Handels. Ja, von einem Einzelnen wird erwartet, dass er ökonomisch saubere, korrekte Entscheidungen trifft. Ja, man liest Fernsehen, man schaut fern, man liest Zeitungen, man liest Angebote, man liest Werbung. Und man sagt, hier und da wird verkauft, ich weiß nicht, Baumzieher mit einem Rabatt von 2%. Und so ein ökonomisch denkender Mensch sozusagen benutzt diese Möglichkeit und kauft diese Baumzieher oder ich weiß nicht, Angebot von, ich weiß nicht, was, solange dieser Rabatt von 2% immer noch geltend gemacht wird und so weiter. Das heißt, man sozusagen, man sucht seine Chance, man ergreift seine Chance, man informiert sich und trifft die richtige Entscheidung. Das ist sozusagen das Prinzip des Menschenlebens und Verhaltens des Individuums als aufgeklärten Individuums im Kontext der bürgerlichen Gesellschaft. So hat man die bürgerliche Gesellschaft diagnostiziert anhand der sozusagen Rationalisierung des individuellen Benehmens des Einzelnen. Ja, damit die Gesellschaft insgesamt gut funktioniert, also ökonomisch effektiv funktioniert, muss jedes Mitglied rational handeln. Gleichzeitig ja, im Verlauf des 19. Jahrhunderts entwickelt sich so etwas wie eine romantische Einstellung zum Leben, interessanterweise. Der bürgerliche Individuum, statt rational zu handeln und ausschließlich um sein Überleben und Gewinn kümmern, hat angefangen, ich weiß nicht, in die Berge zu gehen, um dort zu sterben, ja, erfasst von der Schneelawine. Ja, oder in den Pazifik zu segeln, um dort unterzugehen. Oder sich unsterblich zu verlieben und aus der nicht geteilten Liebe sich zu erschießen. Ja? Oder unverständliche Gedichte zu schreiben, sich zu betrinken und in den Gosse zu sterben. Ja? Und so weiter und so fort. Diese Verhaltensweise war erstens nicht untypisch für die Zeit. Ja, das heißt, wir haben sozusagen, vor allem in der Großstadt, ja, vor allem in Paris und London, ja, und vor allem in Paris, entstanden sind, wir haben viele Beispiele von Poet Maudit, ja, Artist Maudit. Jemanden, der sozusagen gegen seine Interessen handelt, und zwar absichtlich. Der sozusagen vom Willen zum Untergang erfasst wird und der sozusagen sich romantische, utopische, unmögliche Aufgaben stellt. Ja. Man muss ja auch nicht vergessen, was man oft vergisst, ja, dass diese, sozusagen diese erste Phase der bürgerlichen Gesellschaft, der bürgerlichen Gesellschaft ihre Reife zum ersten Mal erlangt hat, das war die Zeit eines sehr intensiven Terrorismus in Europa. In Paris, jeden zweiten Tag, haben entweder Syndikalisten oder Anarchisten einen Kaffee gesprengt. In Italien hat man ständig Leute umgebracht, von Russland ganz zu schweigen. Ja, da war praktisch die halbe herrschende Klasse irgendwie im Monat hier auf einer oder anderen Weise so im Verlauf der 70er Jahre, 80er Jahre. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine durchrationalisierte gesellschaftliche Maschine und auf der anderen Weise dieses deviante Verhalten, gerade des bürgerlichen Individuums. Das war die Frage, das war die Lage, die am Ende des 19. Jahrhunderts sogenannte Durkheim-Schule angefangen hat zu analysieren. Emil Durkheim war ein Soziologe, der zum ersten Mal sich die Frage gestellt hat, Emil Durkheim, der die Frage gestellt hat, wie kann man, oder ob man überhaupt kann, ja, ob man überhaupt kann, solche Art des devianten, romantischen, sagen wir, Verhaltens rational zu erklären. Also gibt es so etwas wie ein Modell, und zwar ein kollektives Modell, ein soziologisches Modell, für so etwas. Und sein erstes Buch, das sozusagen Epoche gemacht hat, in diesem Sinne, war eine Untersuchung der Selbstmordraten in verschiedenen europäischen Ländern. Und zwar war er der Erste, der versucht hat, so etwas zu erforschen, weil bis dahin alle haben gedacht, dass so etwas wie Selbstmord ist Ausdruck einer inneren, tiefen, individuellen Krise. Ja, da kann man so etwas überhaupt statistisch analysieren. Ja, jeder Mensch sozusagen bringt sich um, weil er den Sinn des Lebens verloren hat. Also so. Und das sind so tief psychologische individuelle Vorgänge, dass man sie gar nicht identifizieren kann. Nun hat aber Durkheim gezeigt, und die Statistik war schon zu der Zeit über großen europäischen Raum gesammelt, dass die Selbstmordrate, was wir inzwischen wissen, die verlässlichste statistische Größe ist. Das heißt, Selbstmordraten sind ausschließlich geografisch abhängig, das heißt, in einem bestimmten Staat oder in einer bestimmten Region und so weiter, jedes Jahr begehen eine bestimmte Zahl von Menschen Selbstmord. Und das ist eine der stabilsten statistischen Daten überhaupt. Im Verlauf des 18. und 19. Jahrhunderts, als diese Daten schon gesammelt wurden, sie haben sich nie geändert. In einer Fußnote, die meistens übersehen ist, aber für mich war es interessant, sagt Johann, es gibt nur eine kleine, nur für einen aufmerksamen Beobachter bemerkbare Deviation, nämlich wenn in einer Großstadt eine große Ausstellung, zum Beispiel eine Weltausstellung stattfindet, dann wächst ein bisschen die Selbstmordrate. Sonst kann man überhaupt keinen Faktor finden, dass die Selbstmordrate beeinflusst. Das bedeutet, dass wenn auf der einen Seite, wenn auf der subjektiven Seite, Selbstmord als etwas gesehen wird, was extrem individuell ist, auf der statistischen und gesellschaftlichen Seite es um einen Vorgang handelt, der eine ökonomische und statistische Größe ist. Das heißt, wir können sozusagen ökonomisch und statistisch damit rechnen, dass 1% der Bevölkerung auf diese Weise umkommt jedes Jahr. Und das ist sonst eine verlässliche Größe für die weitere Planung. Das ändert tatsächlich nicht. Ja, das hat sich auch nicht geändert. Im 20. Jahrhundert, obwohl sich vieles geändert hat, aber Selbstmordraten haben sich nicht geändert, so wie sie errechnet worden waren von Johann, so bleiben wir auch heute. Das heißt, das war eine sozusagen, Amerikaner sagen ein Eye-Opener für viele, und einer hat weitgehende Konsequenzen daraus gezogen und hat einen Text geschrieben, den wir lesen sollen. Das ist der Schülerassistent von Emil Durkheim, Marcel Mauss, M-A-U-S-S. Marcel Mauss hat, noch als er bei Durkheim gearbeitet hat, eine Arbeit geschrieben, die sozusagen der Klassiker der modernen Theorie geworden ist, Essay über die Gabe, Essay sur le don. Dieser Essay über die Gabe hat zunächst einmal einen Versuch unternommen, die Frage zu beantworten, wenn wir über so etwas wie ein unbürgerliches Verhältnis oder unbürgerliches Benehmen feststellen, was meinen wir eigentlich? Ja, das heißt, was könnte man zunächst einmal als genuin unbürgerlich identifizieren? Und Marcel Mauss sagt, das ist ein Opfer, Verausgabung, bewusst inszenierter Verlust einer Gabe, die jenseits des Tausches, das heißt jenseits des Marktes stattfindet. Ja? Wir haben sozusagen Marktverhältnisse, die in der bürgerlichen Gesellschaft unser ökonomisches Verhalten bestimmen. Wenn wir also in ökonomischen Begriffen jetzt fragen, was ist aus der ökonomischen Perspektive eine unbürgerliche Aktion, das ist etwas zu geben, ohne Gegenwehr zu bekommen. Ich kann zum Beispiel mein Leben geben, man kann aber Dinge opfern den Göttern. Man kann zum Beispiel jemandem ein unglaubliches Geschenk machen, zum Beispiel Diamanten der Geliebten schenken. Und zwar so teuer, dass das eine danach ruiniert ist. Das ist übrigens mal so typisches Verhalten für die Pariser Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts. Die haben sich alle ruiniert durch die großen Vermögen wurden vernichtet durch die Geschenke. Oder man kann in ein Casino gehen und alles verlieren. Das sind alles Formen des Sakralen. Das ist die zweite Aussage von uns. Denn was ist ursprünglich das Sakrale? Das Sakrale ist ursprünglich ein Opfer ohne Gegenwart. Ja? Das heißt, man geht in einen Tempel oder man geht zu einem Fest oder im Josef-Fest oder man geht in die Kirche und man opfert in zweierlei Hinsicht. Erstens, das sind zwei Modi der Opfer, die dann eine große Rolle dann spielen. Erstens, man opfert seine Zeit. Also, statt etwas Nützliches zu tun, ja, zum Beispiel im Beruf weiterzukommen, um mehr Geld zu verdienen und so weiter und so fort, verbringt man die Zeit im Casino oder man betrinkt sich eben oder man wird kokainsüchtig oder man opfert sein Vermögen oder man ertrinkt im Pazifik und so weiter. Ja? Das heißt, man tut etwas, was nicht konstruktiv ist. Ja? Oder man schreibt wie Baudelaire Le Fleur du Mal, ja? die Blume des Bösen und wird dadurch sozusagen ruiniert, ja, gesellschaftlich und kommt, wird von einem Gericht verurteilt und sozusagen endet seine Tage im Elend und so weiter. Das heißt, ja, das heißt, man tut etwas Kontraproduktives, ja, grundsätzlich. Das sind die Formen des Überlebens des Sakralen in der bürgerlichen Gesellschaft. Also das war so eine Grundfigur des Morschen Denkens. Das sind die Formen des Überlebens des Sakralen in der bürgerlichen Gesellschaft, weil auf verschiedene Weise der Grundgestus des Sakralen, das Beziehung zum Sakralen, wiederholt wird. Nämlich man inszeniert oder leitet ein Verlust, sei es auf der einen Seite Verlust der Zahl, auf der anderen Seite Verlust des Vermögens. Ja, Verlust der Lebenskraft und so weiter. Nachdem er diese alle Aktionen als Zone oder als Verhaltensweisen identifiziert hat, in denen das Sakrale innerhalb der Gesellschaft überlebt, stellte sich die Frage, ob, und das ist sozusagen die zentrale Frage, die Antwort bekannt gemacht hat, ob diese Gabe und diese Aktion tatsächlich kein Gegenwert erzielen oder kein Gegenwert meinen. Und er sagt, nein, das ist nicht der Fall. Denn außer eines Erfolg auf dem Markt. Wir haben so etwas wie eine Hierarchie der Anerkennung in der Gesellschaft. Das heißt, wir sozusagen beachten bestimmten Menschen mehr als die anderen. Und wenn wir die Frage stellen, wen eigentlich und nach welchen Kriterien, dann sind das eben diese sinnlose Aktion, diese Aktion des Verlustes, der die größte Beachtung der Gesellschaft finden. Das heißt, wenn ich mich ruiniere, und zwar öffentlich ruiniere, ja? Nicht irgendwo, wo es keiner sieht, ja? Sondern wenn sogenannte ostentative Selbstzerstörung, das heißt eine Selbstzerstörung, inszeniere, inmitten einer allgemeinen Aufmerksamkeit, dann bin ich berühmt. Ja? Dann bin ich berühmt, beachtet und bewundert von der Gesellschaft, in der ich lebe. Und zwar, es ist völlig egal, auf welche Weise, das ist ja, auf moralische Weise oder unmoralische Weise. Es ist so, wir beachten jemanden, der sein ganzes Vermögen schenkt, um Kinder irgendwo von einer Krankheit zu heilen. Ja, sozusagen gute Taten machen. Aber genauso sind für uns zum Glück und zum Unglück Helden diejenigen, die sich sprengen und gleichzeitig mit noch 3000 Menschen. Ja. Helden insofern, dass wir über die Filme drehen, dass wir uns für Biografien interessieren, dass, ja, und so weiter. Und dass sie im Zentrum der Aufmerksamkeit der Zivilisation sich befinden, in der Wunderfach der Leben. Das heißt, die Art und Weise, wie wir uns ruinieren und wie wir diesen Verlust einleiten, ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass dieser Verlust immens zu sein scheint. So zum Beispiel Baudelaire ist so berühmt geworden, weil er sein großes, außergewöhnliches Talent, das für alle offensichtlich war, auf eine großartige Weise ruiniert hat. Ja, wäre er ein Second-Rate-Schriftsteller oder Dichter und dann hat etwas programmatisch gegen den Geschmack des Publikums geschrieben, das heißt etwas geschrieben, wo ihm von Anfang an an anderen klar war, das wird eine riesige Katastrophe sein, dann hätte das niemand beachtet. Aber da Baudelaire seinen Ruf immer schon etabliert hat, der ist ein bester Dichter seiner Zeit. Seine Absage an die gesellschaftliche Anerkennung hat ihm mehr Anerkennung gebracht, als er je diese Anerkennung bekommen hätte, hätte versucht, diese Anerkennung auf einem normalen Weg, auf dem normalen Weg der literarischen Produktion damaliger Zeit zu erlangen. Also die Hypothese von Mons, die Hypothese von diesem Essay über die Gabe besteht darin, dass es eine andere, zweite Ökonomie gibt. Das heißt, es gibt in der bürgerlichen Gesellschaft nicht eine Ökonomie, das ist die Ökonomie des Marktes, sondern es gibt eine andere Ökonomie, das ist die Ökonomie der Anerkennung. Und diese Ökonomie der Anerkennung funktioniert nach einem umgekehrten Regel. Das heißt, wenn innerhalb der Marktökonomie derjenige gewinnt, der am meisten akkumuliert, im Rahmen der Ökonomie der Anerkennung derjenige, der am meisten verliert, die größte Anerkennung. Als Beispiel benutzt, und wir werden das lesen, aber ich möchte das von Anfang an, weil es zentral geblieben ist, die ganze Diskussion. Als Beispiel benutzt Moss, und das ist ein berühmtes Beispiel geworden, der Begriff Potlatsch. Potlatsch war ein Fest in Nordamerika unter den Indianerstämmen Nordamerikas, das darin bestand, dass die Stämme ihr Eigentum vernichteten, auf eine systematische Weise. Also sie haben ihre Häuser gebrannt, sie haben ihre Getreide vernichtet und so weiter. Und dann am Ende dieser Vernichtungsorgie hat man gezählt, wer was bei sich zerstört hat. Und der Stamm, der am meisten zerstört hat, wurde gewählt als der führende und herrschende Stamm für das nächste Jahr. Ja, das jedes Jahr wurde dran. Wir haben hier beim Potlatsch sozusagen der eigentliche elementare Beispiel dieses Buches. Und es ist ganz klar, dass das war eine sozusagen, obwohl es ging um vordergründig um die Kulturen, archaische Kulturen, eigentlich wurde die Sache so präsentiert von Moos, dass daraus leicht die Theorie der heutigen Gesellschaft entstehen konnte. Und vor allem Georges Bataille hat es gemacht in den 30er, 40er Jahren, sowie auch Roger Caillois. Es gab da in den 30er Jahren in Paris ein Institut für die ethnografische und soziologische Forschung, wo praktisch die Autoren des französischen Surrealismus in erster Linie gearbeitet haben, Billy Riss und Bataille und Emile Caillois und einige andere. Und die haben diese Theorien weiterentwickelt, vor allem in Bezug sicherlich, und das hat ihn sozusagen viel Kritik eingehandelt, in Bezug auf Kommunismus, Nationalsozialismus und den Krieg, wo vor allem Bataille, Caillois den Krieg und den deutschen Nationalsozialismus als ein Potlatsch-Unternehmen interpretiert haben, also als Selbstzerstörung der europäischen Kultur zum Ziel des Endenrufs. Ja. Das sind sozusagen hochpolitische Schriften. Bataille hat auch zwei Bücher geschrieben über den stalinistischen Kommunismus und Verhältnis von Potlatsch zu Kommunismus. Er war nicht nur ein Schüler von Moos, er war auch ein Schüler von Alexandre Brejnev, der eine Theorie der Anerkennung entwickelt hat, auch in den 30er und 40er Jahren. Er hat zwei prominente Schüler, Lacan und Bataille. Beide haben mit dieser Theorie gearbeitet, unterschiedliche Weise. Und Bataille vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg hat ein großes Werk geschrieben, das verfemte Teil. Und von diesem Werk werden wir eben lesen, wo eine merkwürdige, aber sehr einflussreiche Umschreibung von Moos unter dem Einfluss von Hegel und Kojève vorgeschlagen hat. Er hat sozusagen die ganze Geschichte der Menschheit als Geschichte des Verlustes und des Umgangs mit Sakralen geschrieben. Und hat sozusagen ein energetisches, akademisches Modell der westlichen Zivilisation auch vorgeschlagen in drei Bänden. Der erste Band ist am interessantesten. Und gleichzeitig war auch eine Theorie der Sexualität, weil er eben Sexualität verstanden hat als Krieg unter den Geschlechtern und Sexualität generell als ein Selbstopfer. Das heißt, also an dem Moment, an dem die Sexualität von der Geburt, von der Kindesproduktion sozusagen abgetrennt wird, und das ist die Situation des 20. Jahrhunderts, wird sozusagen Sexualität zu einem Verlustgeschäft. Und so entwickelt Bataille seine moosche Ansätze weiter, dreifach als Theorie des Krieges, Theorie der Sexualität und Theorie der Kunst. Denn für ihn ist sozusagen der größte Künstler, der Moderne, immer derjenige, der am großartigsten gescheitert ist. Ja. Und er versteht das analysiert auch Kunst und Literatur aus dieser Perspektive. In diesem Sinne, Bataille und Caillois sind für uns beide sehr wichtig sind, auch heute beide sehr einflussreich, vor allem Bataille. Und ein Buch, das auch interessant ist für uns, das ist von Jean Baudrillard, Symbolischer Tausch und der Tod. Eine relativ frühere Untersuchung, noch aus den 60er, 70er Jahren, eine Sammlung der Texte. Er ist dann später zurückgekommen aus dieser Sammlung der Texte mit einem kleinen Text, Der Geist des Terrorismus, wo der ganze Terror, inklusive der heutige Terror, beschreibt, als ein Potlatsch, Vorsorgung, also benutzt praktisch diese Potlatsch-Theorie, um dieses Phänomen zu analysieren. Ich weiß nicht, ob sie dabei waren, er war hier ja, und hat das zum Teil vorgestellt. Und ich habe da sozusagen eine Variante, also eine etwas ironische Variante dieser Theorie vorgetragen, war so ein Symposium mit dem, das auf Französisch war. Jakob Witzert hat auch so eine Sammlung der Texte über ihn. Oder polemische Inhalte ausgegeben, auch aufgenommen. Das kann man, das ist leider nur auf Französisch. Liegt eigentlich für Französisch hier in der Buchhandlung. Ja. Und die letzte Phase dieser Diskussion wird markiert durch ein Buch von Jacques de Coutin, das auch sozusagen das anerkannt in diesem Sinne gefunden hat. Heißt in der deutschen Übersetzung Falschgeld. Und Derrida stellt sich die Frage, ob man sozusagen außerökonomisch doch denken kann. Das heißt, er beginnt das Buch, indem er sagt, dass Marcel Mauss seinen eigenen Ansatz gewissermaßen verraten hat und alle anderen haben ihm gefolgt, indem er angefangen hat mit der Behauptung, ich möchte etwas zeigen oder ich möchte etwas beschreiben, was außerökonomisch ist. Statt das zu tun, hat er etwas anderes gemacht. Er hat eine Theorie des Sakralen entwickelt, des Sakralentausches. Das heißt, er hat eine ökonomische Theorie entwickelt aus dem Ansatz, etwas Außerökonomisches zu bestimmen. Und das ist sozusagen unlogisch für Derrida. Ich glaube, Derrida hat, was Mauss geschrieben, einfach nicht verstanden. Aber das war ein produktives Missverständnis, selbstverständlich, wie es oft der Fall ist. Nämlich, Mauss hat niemals, wie auch andere Autoren, die sich mit Sakralen beschäftigen, er hat niemals, im Unterschied zu Derrida selbst, ich habe niemals behauptet, das Sakrale ist das Andere. Wir werden noch darüber sprechen, dass unter dem Eindruck dessen, was Derrida schreibt, und viele andere auch, ja, denkt man, es gibt die Welt, wie sie ist, und es gibt das Andere. Das Andere, das Verschwindet, das uns entzieht, das wir nicht begreifen können, das sozusagen das irgendwie so uns bedroht, aber gleichzeitig, ja, also so geschieht. Das ist die Linie, die auch Derrida verfolgt. Für ihn alles, was erfahrbar ist, ist Teil der Welt und das Sakrale ist das Andere, das, was nicht erfahrbar ist, ja, was man nicht sozusagen begreift und so weiter und so fort. in diesem Sinne ist er in Bezug auf die Welt unitaristisch. Und sozusagen, für ihn ist sozusagen das wahre Gute und Schöne jenseits der Welt. Das sind seine berühmten Formulierungen, die Sie auch aus der Presse kennen. Wahre Demokratie ist Demokratie jenseits Demokratie, wahre Gerechtigkeit ist immer jenseits des Rechtes und so weiter und so fort. Also immer alles wird ins Jenseits verbannt und ins, im Anderen verankert. Er geht auch hier diesen Weg, was er nicht versteht und weil er einfach in diese Richtung nicht denkt, ist, dass die Autoren, von denen wir hier reden, sind die, die es eben nicht glauben, dass das Sakrale sich außerhalb der Welt befindet oder das Sakrale das andere ist, sondern sie denken, dass die Welt, wie wir die Welt kennen, geteilt ist zwischen Sakralen und Profanen. Es gibt sakrale Räume, die sind auch Räume. Es gibt sakrale Räume, es gibt profane Räume. Es gibt sakrale Zahlen, es gibt profane Zahlen. Beide sind Erfahrungen. Es gibt profane Ökonomie und es gibt sakrale Ökonomie. Beide gibt es. Das Einzige, was sozusagen problematisch ist, was tatsächlich schwer zu definieren ist und unreduzierbar, das ist nicht das Sakrale. Das Sakrale ist sozusagen in seinen Fühlen präsent. Ja? Wir können in die Kirchen gehen, Tempel gehen. Was wirklich ein interessantes Problem ist, das ist die Grenze zwischen Sakralen und Profanen. Das ist etwas, was Derrida echt nicht verstanden hat. Das Problem ist die Grenze. Wo beginnt tatsächlich das Sakrale, wo endet das Profane? Wie können wir diese Grenze ziehen? Das ist das größte Problem. Es gibt immer diese Grenze, aber es ist nicht einfach, sie zu bestimmen. Um diese Frage herum dreht sich. Derrida aber sieht die Sache anders und wie gesagt, versucht in seinem Buch Falsch geht, die Frage zu beantworten, kann man letztendlich dieses Projekt doch zum Ende führen, um etwas zu finden, was nicht ausgetauscht werden kann. Also, gibt es ein Geschenk, das nicht ausgetauscht werden kann? Kann man sozusagen schlicht und einfach ja auf diese Frage antworten. Wie zu erwarten ist, da kommt zu der Schlussfolgerung, dass es ja ein solches Geschenk gibt und das ist Geschenk der Zeit. Nämlich Gott oder Welt oder Sein oder was auch immer kann mir die Zeit geben, ich kann aber der Welt keine Zeit geben. Das heißt, alles, was ich tun kann und alles, was ich vollbringen kann, kann ich nur das tun, deswegen tun, weil mir dafür Zeit gegeben ist. Ich habe Zeit dafür. Deswegen mache ich das. Wenn ich keine Zeit dafür habe, mache ich das nicht. Ja? Ich sage immer, mir fehlt Zeit. Ja? Mir reicht die Zeit nicht aus. Ja? Das heißt, ich habe von jemandem Zeit bekommen, in dieser Zeit kann ich was auch produzieren. Aber habe ich keine Zeit, bekommen, zumindest zum Beispiel bin ich ja rausgegangen und da fällt mir ein Stein auf den Kopf vom Dach dieses Hauses, kann ich sozusagen ruhig sein, dass ich meine Tätigkeit als Lehrer nicht fortsetzen kann. Das heißt, ich kann es nur solange mir die Zeit gegeben wird, das zu tun. Die Zeit als Geschenk oder eine Gabe zu verstehen, also etwas, was gegeben wird und benutzt wird, das ist die Figur, die von Heidegger eingeführt worden war, einige seiner Texten, und die werden wir auch lesen. Das heißt, die dritte Phase der Diskussion über symbolischen Tausch hat damit zu tun, dass Derrida zwei Denkstränge kombiniert, nämlich die heideggerianische Idee einer geschenkten Zeit und die Idee einer sakralen Akademie von Moskau, Bataille. Und dann durch diese Kombination etwas Neues baut. Das ist vorläufig die letzte Phase der Entwicklung dieses symbolischen Tausches. In Deutschland ist es nicht so weit verbreitet. Im Vokabular der Analyse wird man in Amerika, wenn man in den USA unterrichtet oder liest und spricht, diese ganze Potlatsch und symbolischen Tausch und so weiter. Das ist sozusagen, das benutzen alle irgendwie, das ist ein Modell, das unser Wald ist von Leuten. Ich glaube nicht, dass hier dieses Modell so populär ist. Und deswegen habe ich gedacht, das ist sozusagen nicht schlecht. Das mal zu lesen und zur Kenntnis zu nehmen. Nun, es ist Ihnen klar, welche Bücher gelesen werden. Das ist in erster Linie Marcel Mauss und dann Nicole verbreitet haben. Die Liste der Bücher. Und zwar in dieser Reihenfolge. Wir werden Marcel Mauss Essay über die Gabe lesen. Wir werden Georges Bataille lesen. Der verfilmte Teil. Roger Caillois, der Mensch und der Sakrale. Jean Baudrillard, symbolischer Tausch und der Tod. Heidegger, Abschnitte über die Zeit von Grundbegriffen der Metaphysik. Ursprung des Kunstwerks. Und Platons Lehre über die Wahrheit. Und dann Derridas Falschgeld. Also das ist das Programm.